Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind.
Mit Anfang 30 habe ich gemerkt, dass ich unverhältnismäßig große Ängste habe, wenn ich irgendwelche körperlichen Symptome habe. Und zwar nicht, dass man sich einmal irgendwie erschreckt und dann ist irgendwie gut oder so, sondern dass das dann Gedankenspiralen sind und mit richtigen Panikattacken auf einmal verbunden wurde. Also es wird einem heiß, schwitzen, bei mir total der Klassiker. Und das war zunächst erst reine Angst vor Brustkrebs.
Eine Veränderung der Haut, Schwindel, diffuse Bauchschmerzen. Das könnte im schlimmsten Fall Krebs sein, eine tödliche Infektionskrankheit oder ein Magengeschwür. Fast jeder Mensch dürfte mehr oder weniger Angst vor Krankheit haben. Aber Menschen mit starker pathologischer Krankheitsangst oder Hypochondrie untersuchen sich selbst unablässig und interpretieren in vermeintliche Symptome schnell dramatische Krankheiten. Auch wenn sie tatsächlich keine davon haben, gesund sind die Betroffenen nicht. Hypochondrie ist eine psychische Störung, die zu einer schweren Belastung werden kann. Betroffenen fällt es meist sehr schwer, sich von den Gedanken an Krankheiten zu lösen. Die Patientin, die wir gerade gehört haben, hat von Gedankenspiralen gesprochen. Aber unheilbar ist Hypochondrie nicht. Zum Beispiel durch Verhaltenstherapie können Betroffene lernen, ihre Ängste abzubauen oder mit ihnen zu leben. Wenn die Angst vor Krankheit zum Problem wird, darum geht es heute in der Sprechstunde. Sie können sich wie immer gerne daran beteiligen, Fragen stellen oder Erfahrungen schildern, entweder indem Sie anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie zurückgerufen werden möchten, dann schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer mit in die Mail. Ab ungefähr 10:45 beantworten wir dann Ihre Fragen zu Hypochondrie hier in der Sendung. Damit zu unserem Schwerpunktthema Hypochondrie. Dafür ist Dr. Anna Pohl bei mir im Studio. Sie ist Psychologin, psychologische Psychotherapeutin und sie leitet die Ambulanz mit Schwerpunkt Krankheitsangst an der Universität Köln. Guten Morgen, Frau Pohl, schön, dass Sie da sind.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Hallo. Frau Pohl, erstmal die Frage, was steckt eigentlich hinter diesem Begriff Hypochondrie?
Ja, den Begriff gibt es schon ganz lange, schon in antiken Schriften. Und Chondros heißt auf Griechisch Knorpel. Und man hat vermutet, dass unter den Rippen es ein Gebiet gibt, das für Gemütskrankheiten zuständig ist früher. Und daher kommt der Begriff Hypochondrie. Der hat sich über ziemlich viele Jahrhunderte gehalten, wird jetzt so langsam abgeschafft. Genau. Und dahinter steht eigentlich, dass Betroffene Ängste vor schwerwiegenden Erkrankungen haben, so wie Sie das anmoderiert haben.
Wird abgeschafft, das bedeutet, man spricht jetzt eher von Krankheitsangst, Krankheitsängsten.
Ja.
Gibt es Studienstatistiken dazu, wie viele Menschen davon betroffen sind?
Ja, also wenn man allgemeinen Befragungen in Deutschland zur Hand nimmt, dann sind es so zwischen 0,4% und 1%, also 4 von 1000 Menschen, die zu dem Befragungszeitpunkt an pathologischen Krankheitsängsten leiden. Über ein Jahr hinweg sind es so um die 4,5% und mildere Formen gibt es aber wesentlich häufiger.
Bevor wir gleich ausführlich darauf eingehen, wie sich Krankheitsangst äußert, was dahinter steckt und wie sie behandelt werden kann, hören wir an dieser Stelle erstmal eine Betroffene. Die 43-jährige Frau haben wir auch eben am Anfang der Sendung schon kurz gehört. Meine Kollegin Barbara Weber hat mit ihr darüber gesprochen, wie sich Krankheitsangst oder Hypochondrie in ihrem Alltag geäußert hat.
Also wenn ich an die Anfänge denke mit der Brustkrebserkrankung oder auch dann kamen ganz schnell andere Erkrankungen, Krebserkrankungen, Ängste dazu, Lymphen, Magenkrebs, sowas. Also es gibt ein Symptom, entweder piekst es irgendwo im Hals oder ich merke beim Duschen oder Eincremen an der Brust ist irgendwie was gewesen. Dann kommt halt so eine wirkliche kleine, feine, aber sehr heftige Panikattacke von ein paar Sekunden. Und dann mache ich aber erstmal weiter oder habe erstmal weitergemacht, so mich angezogen oder geschminkt oder was auch immer dann die Situation war. Dann fingen aber genau das Gefährliche an, diese Gedankenspiralen, und die gingen über Tage. Man entwickelt, das habe ich hier auch in der Therapie gelernt, krasse Strategie, um sich wieder runterzuholen, aber eben nur für eine kurze Zeit. Und das ist relativ unterschiedlich. Einmal vermeiden, dass ich mich kaum noch auf eine bestimmte Art und Weise eincreme, anziehe. Die andere war mit sich selber sprechen und beruhigen. Und der dritte Punkt, der bei mir auch sehr groß ist, den auch die Mitpatienten oft machen, ist, man spricht mit Menschen drüber, also Partnerinnen meistens oder Freunden. Und eigentlich denkt man ja, ist das was Gutes? Aber wir sprechen ja darüber im Sinne von, dass wir es mit dem Witz nehmen oder, aha, siehst du, das war jetzt wieder mein Tumor, dass ich husten muss und so. Und dann erwarten wir ja, dass der andere oder die andere sagt, ach, ist ja nichts. Und das heißt, man beschäftigt sich mit der Sache überhaupt nicht, sondern versucht immer wieder, das klein zu halten. Die größte Einschränkung, und das ist auch die, weswegen ich mir dann irgendwann Hilfe suchen musste, ist, es zieht so viel Energie im Hirn. Und was die ganze Sache wirklich so unglaublich lebensbelastend macht, ist, dass man ein falsches, implizites Wissen hat, in einem halben Jahr bin ich eh tot. Und dann hatte ich letztes Jahr, also Anfang 2022 im Januar, eine schwere Krankheitsangstepisode. 2 Wochen, wo ich weder aus noch ein wusste. Und zufällig habe ich in dieser Zeit einen Podcast gehört, ich glaube vom Deutschlandfunk, Nova, über hier die Krankheitsangsttherapie. Und dann habe ich mich hier gemeldet und dann ging es direkt los. Also da hatte ich wirklich Glück. Da haben wir in der Therapie die Klassiker gelernt. Das heißt, man muss sich seinen größten Ängsten regelmäßig aussetzen. Und in meinem Fall ist das zum Beispiel, dass man etwas tut und die andere, dass man etwas niederschreibt, eine Situation, die einem Angst macht und diese immer wieder liest. Beziehungsweise sich eine Sprachnachricht schickt und die anhört. Und das heißt, meine Exposition war zum einen eben, meinen Hals abzutasten nach 4 Jahren mal, hier auch im geschützten Rahmen. Und das dann einfach täglich mehrmals. Und das ist noch etwas, was ich heute regelmäßig mache. Und zwar nicht gezielt, sondern wenn ich merke, da tut was weh, da piekst was oder so, wo ich normalerweise mich einfach mental umdrehen würde und weggehen würde, dann spüre ich dahin und dann ist auch gut. Und die zweite Strategie ist, dass wir Situationen, vor denen wir große Angst haben, und das sind meistens solche Dinge wie Arztgespräche, Diagnosen oder dass wir jetzt gerade wissen, wir sind für immer unheilbar krank und haben noch 5 Monate. Das ist jetzt mal so plakativ gesagt von allen die große Angst, dass wir das explizit aufschreiben mussten. Also ganz explizit, wann kommt welche Angst, was zeigt sich wann, wie. Und das haben wir auch hier besprochen und dann nochmal mit den Therapeutinnen im Detail weiter bearbeitet. So richtig, wo sitzt welche Angst? Und bei mir war es jetzt als Beispiel, ich liege im Krankenhaus, habe Bauchspeicheldrüsenkrebs und meine Kinder kommen sich, um sich von mir zu verabschieden. Also ich glaube, das macht mehreren Menschen Angst. Und das dann als Sprachnachricht sich selber vorlesen, das dauert so 2-3 Minuten und diese immer anhören. Und am Ende habe ich mir das angehört und es war mir total egal. Und das kann ich jetzt auf jede Angst, die kommt, beziehen.
Barbara Weber hat diesen Erfahrungsbericht eingeholt. Frau Pohl, fangen wir mal damit an, wie sich Hypochondrie oder starke Krankheitsangst im Alltag äußert. Beschreibt die Patientin da ganz typische Symptome?
Ja, also das ist wirklich sehr typisch und ich finde auch sehr schön beschrieben. Das könnte ich gar nicht besser machen. Und ich finde, das immer am einfachsten zu denken, dass es werden ja lebensbedrohliche Krankheiten befürchtet. Ne? Also die haben schwerwiegende Auswirkungen auf mein Leben bis hin dazu, dass ich sterben werde. Und da besteht eine große Unsicherheit. Gibt es jetzt diese Erkrankung? Gibt es sie nicht? Es könnte sein, da ist was. Und wenn da diese lebensbedrohliche Krankheit ist, dann muss ich dafür sorgen, dass die schnell erkannt wird. Also vieles, was Personen dann machen oder denken, hat damit zu tun, zu versuchen, Sicherheit zu schaffen in dieser unsicheren und hochbedrohlichen Situation. Und das beschreibt die Patientin zum Beispiel, indem sie sagt, sie fragt dann andere Menschen und versucht sich rückzuversichern. Ja, guck mal, du hattest die Kopfschmerzen schon vor 2 Monaten und dann warst du beim Arzt und es war nichts, das wird wieder so sein. Oder heute ist es so warm, daher kann dein Kopfschmerz, hast du genug getrunken? Und das beruhigt dann kurzfristig, aber diese Beruhigung hält nicht an. Das ist auch ganz typisch und man braucht irgendwie auch immer mehr davon. Angst hat die Tendenz, sich auszubreiten tatsächlich und dann reicht es vielleicht nicht mehr, den Partner, die Partnerin zu fragen. Dann muss man zum Arzt, zur Ärztin gehen, mehr Diagnostik gemacht werden und so weiter.
Das heißt, sozusagen wiederholt aufeinanderfolgende Besuche bei Ärztin oder Arzt sind dann auch typisch für das Verhalten.
Ja, sehr typisch. Und es gibt aber 2 verschiedene Formen. Einmal diese Sicherheit zu suchen, indem man quasi sich rückversichert bei anderen Menschen, die fragt oder auch den eigenen Körper abtastet. Das hat immer damit was zu tun, dass man denkt, wenn ich es früh genug erkenne, das denkt man nicht ganz bewusst, aber das steht sozusagen dahinter, dann kann ich Sicherheit noch schaffen, dann kann ich rechtzeitig behandelt werden. Also und ich bin dafür verantwortlich für meine Gesundheit. Und es gibt ja auch den anderen entgegengesetzten Fall, dass eher so die Annahme besteht, wenn die Angst einmal kommt, dann ist sie so stark und ich komme nicht mehr raus, wie die Patientin das auch beschrieben hat. Dann ist es 2 Wochen länger da und ich schaffe das gar nicht mehr, an meinem Leben teilzunehmen. Und deswegen muss ich vermeiden, diese Angst zu haben. Deswegen vermeide ich dann alles oder versuche das, was die Angst prinzipiell auslösen könnte. Und die Patientin hat das ja beschrieben, dass sie dann genau nicht mehr sich so eincremt, dass sie potenziell was fühlen kann beim Eincremen.
Sie haben es jetzt eben schon kurz angesprochen. Gibt es so etwas wie einen typischen Verlauf bei Krankheitsangst? Wird das normalerweise kontinuierlich schlimmer?
Also was man sagen kann, ist auf jeden Fall, dass so das Ersterkrankungsalter eigentlich durchschnittlich im mittleren Erwachsenenalter ist und eigentlich alle Lebensalter so betreffen können, Krankheitsängste. Es gab Studien, die gezeigt haben, dass es stärker wird, wenn man älter wird. Das geht aber auch damit einher, dass man häufiger krank wird und wenn man das rausrechnet, dann ist der Zusammenhang nicht mehr so da. Und dann ist es relativ beständig eigentlich. Also viele Personen, die eine Krankheitsangstdiagnose erfüllen oder die Kriterien dafür erfüllen, erfüllen es auch noch von nach 5 Jahren so um die 60%. Also das ist was, das geht nicht so einfach wieder weg. Was für einen Verlauf auch typisch ist, dass es mal solche und solche Phasen gibt, auch so wie die Patientin das beschrieben hat. Das höre ich häufig in der Ambulanz, dass es mal Phasen gibt, da ist es besser und Phasen, da wird es schlimmer.
Ja. Gibt es dafür also Risikofaktoren, Auslöser, Ursachen einmal grundsätzlich für das Einsetzen von so einer starken Krankheitsangst in mittleren Lebensjahren oder dann eben auch, wie Sie es beschrieben haben, vielleicht für diese wellenartigen Verlauf?
Das ist manchmal ein bisschen schwer trennbar und dazu bräuchte man häufig so Längsschnittstudien, die über viele Jahre Symptomatik und was ich mache erfassen und die gibt es relativ wenig. Also man kann trotzdem sagen, dass Krankheitsängste eigentlich durch viele Faktoren begünstigt werden können. Beispielsweise wird eine bestimmte Art der Erziehung gehandelt, also wie reagieren eigentlich meine Eltern darauf, wenn ich krank werde oder wenn sie selber krank sind? Sind die eher prinzipiell ängstlich oder nicht? Wird vieles so aufgefasst, dass das prinzipiell bedrohlich sein kann und unsicher ist und Sicherheit geschaffen werden muss? Ne? Dann habe ich schon diesen Stil in vielen Biografien. Finden sich schwere Erkrankungen oder gehäuft schwere Erkrankungen oder Todesfälle, dass man in seinem Leben irgendwie lernt, das ist nicht sicher. Also ich habe keinen Verlass auf meinen Körper, es ist irgendwie unsicher. Manchmal sind es auch negative Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem. Also das kann sowohl sein, dass man eine Diagnose nicht bestellt bekommt, die man dann später doch gestellt bekommt oder umgekehrt, dass man falsch positiv eine Diagnose bekommt, die sich später als falsch herausstellt, weil es ist natürlich, der Körper ist komplex und schwierig und ne, da passieren Sachen und dann ist aber sozusagen die Lernerfahrung, ja, ich kann mich vielleicht auch nicht darauf verlassen, dass das wirklich so ist, wie die Untersuchung das ergeben hat, ich muss noch eine machen.
Ich habe es in der Anmoderation schon kurz gesagt, eine gewisse Angst vor Krankheit dürfte ja fast jeder und jede von uns empfinden. Das hat doch auch erstmal etwas mit Gesundheitsbewusstsein oder auch dem Anspruch für eine gesunde Lebensführung zu tun.
Ja und nein. Also ja, das ist, kann man so als Dimension sehen. Es gibt Personen, die sind relativ befreit von jeglicher Krankheitsangst. Die sind dann aber vielleicht auch ein bisschen schluderig mit Vorsorgeterminen und das Ende sozusagen des Kontinuums ist vielleicht auch nicht unbedingt das Gesündeste. Und dann gibt es Personen, die ab und zu Krankheitsängste haben und dann können die sehr stark werden. Und das andere Extrem ist eben das, wo wir sagen, okay, das ist dann behandlungsbedürftige Krankheitsangst, wenn man sich super schwer davon lösen kann, wenn das den Alltag beeinträchtigt, wenn man sich eigentlich fortwährend damit beschäftigt und das einen selbst einschränkt. Und nein, weil manchmal für die Gesundheit zu sorgen und Krankheitsängste würde ich schon so unterscheiden, dass Krankheitsängste bestehen ja vor diesen bedrohlichen Erkrankungen und für, also Gesundheitssorge verbinde ich zumindest begrifflich auch damit, so einen gesunden Lebensstil zu haben. Und das unterscheidet sich schon häufig, ne, dass es eher darum geht, die Bedrohung zu vermeiden oder darauf aufzupassen und das abzusichern. Und das sind manchmal andere Verhaltensweisen, als Sport zu machen. Zum Beispiel zur gesunden Lebensführung würde gehören, ich mache viel Sport, ich ernähre mich gesund und so weiter. Und krankheitsängstliche Personen machen zum Beispiel teilweise manchmal auch gar keinen Sport mehr, weil sie Körperempfindungen vermeiden. Und das wäre so ein bisschen der Gegensatz dann.
Sind sich Menschen mit Hypochondrie oder Krankheitsangst denn meist bewusst darüber, dass das Ausmaß ihrer Befürchtung nicht der Realität entspricht?
Also die PatientInnen, die zu uns in die Krankheitsangstambulanz kommen, die haben natürlich immer diesen Anteil sozusagen, es ist irgendwie übermäßig, ne, was ich tue oder wie ich mich damit beschäftige oder die Gedanken in meinem Kopf sind viel mehr als bei anderen Personen. Und ich würde sagen, das schwankt schon von Person zu Person, diese Einsicht, und aber auch innerhalb einer Person. Wenn die Angst da ist, dann ist der Überzeugungsgrad viel höher, da könnte was sein. Und selbst wenn man denkt, naja, so wahrscheinlich ist es nicht, dann ist die Bedrohung so hoch, dass trotz der Überzeugung, die nicht 100% ist, ich habe jetzt Krebs, sondern vielleicht nur 70%, ich habe jetzt Krebs, oder 30%, ich habe jetzt Krebs, aber Krebs ist so bedrohlich, die 30% will ich auch absichern, weil ich will es auf keinen Fall haben. Also die Bedrohlichkeit spielt eine Rolle, nicht nur der Überzeugungsgrad, beides würde ich sagen.
Wie wird denn letztendlich die Diagnose Krankheitsangst oder pathologische Krankheitsangst gestellt, gerade wenn Betroffene eben schon ja teilweise so eine Odyssee von Besuchen bei Ärztinnen und Ärzten hinter sich haben?
Ja, also die Diagnostik wird gestellt, es gibt so zwei Systeme, in denen ganz klare Kriterien beschrieben werden, die erfüllt sein müssen, damit man eine Krankheitsangststörung vergibt. Und diese Kriterien werden in strukturierten Interviews, das heißt Interviews, die bestimmte Fragen haben, wo man als Therapeutin oder Therapeut die PatientInnen befragt und die Antworten, man kann Nachfragen gestellt oder Fragebögen, das sind dann Selbstauskünfte, ne? Und dann müssen eben bestimmte Symptome für eine bestimmte Zeit vorhanden sein. Also bei Krankheitsängsten zum Beispiel muss man sich 6 Monate oder länger dann mit diesem Thema beschäftigen, damit die Diagnose vergeben werden kann.
Wie reagieren denn Betroffene normalerweise auf so eine Diagnose? Ist dann eher Erleichterung, dass sozusagen die Diagnose gestellt wurde, oder vielleicht auch ein Stück weit ja weiter festhalten an der Überzeugung, dass doch andere organische schwere Erkrankungen vorliegen?
Ja, das ist häufig schwieriger als bei anderen Diagnosen, weil der Begriff Hypochondrie oder auch ja, Krankheitsangst zu haben schon irgendwie belastet ist. Ne? Also der wird häufig gleichgesetzt mit so, wenn ich Hypochonder bin oder Hypochonderin, dann bilde ich mir das ein. Das hat, ich finde, das Einbilden hat dann oft so was Aktives. Also ich mache das und ich könnte das auch stoppen. Jeder andere kann das, nur ich nicht. Und das bedeutet, ne, und das ist irgendwie ja, negativ behaftet natürlich, und dann stimmt was mit mir nicht, ich bin verrückt. Und eigentlich stimmt ja was mit meinem Körper nicht. Ich will das überprüfen, dass mein Körper nicht in Ordnung ist. Ne? Und das gibt dann schon, ist wichtig, dass es so eine Verschiebung gibt hinsichtlich, was ist mein Problem? Ist die Angst mein Problem oder ist mein Problem, dass ich an Krebs erkrankt sein könnte? Ne? Und in der Therapie behandeln wir die Ängste, also dass Personen freier werden in der Entscheidung. Ich habe ein Gefühl, aber ich lasse das Gefühl nicht meinen Alltag bestimmen, oder ich schaffe mir Freiheit, indem ich anders auf das Gefühl reagiere. Ja, und das braucht ein paar Schritte, bis diese Verschiebung stattfinden kann. Und ich finde, dass ja auch der gesellschaftliche Umgang mit Hypochondrie, wie andere Leute darauf reagieren, Personen fühlen sich oft nicht ernst genommen, ja, Wahrnehmungen werden als nicht da, ja, beschrieben von anderen Personen, was einfach auch nicht stimmt. Und das hat viel damit zu tun, ne, dass eigentlich ein falsches Bild existiert, weil es auch schwer verständlich ist. Ne?
Ja, jetzt haben Sie das Stichwort Therapie gerade schon selbst genutzt. Wie beginnt denn die Behandlung normalerweise? Geht es da erstmal um das Aufarbeiten der Ursachen?
Also die Behandlung beginnt tatsächlich mit so einem sehr differenzierten diagnostischen Prozess. Da gehört dieses Interview, da gehören Fragebögen dazu, da gehört die Lebensgeschichte dazu, dass man sich anschaut, naja, was ist eigentlich in meinem Leben passiert, welche Lernerfahrungen habe ich gemacht, dass ich so oder so auf Situationen reagiere. Und dann wird eben ganz konkret geguckt, wie äußert sich die Krankheitsangst im Alltag? Also was mache ich eigentlich, wenn ich Ängste habe, um mich zu beruhigen? Wie lange hilft das? wann hört es auf zu helfen, wann werden die Ängste stärker oder schwächer, und daraus bauen wir so eine Art Modell. Also ne, mit den PatientInnen zusammen wird dann dieses Modell davon gebaut, wie die Störung funktioniert und warum die Personen da nicht mehr rauskommen. Und anhand dieses Modells leiten wir dann die verschiedenen Therapiebausteine ab.
Jetzt haben wir noch ungefähr eine Minute bis zu den Nachrichten. Vielleicht können Sie einfach die Therapiebausteine einmal kurz nennen. Da gehen wir dann im weiteren Verlauf der Sendung noch jeweils genauer drauf ein.
Ja, also die Patientin hat das schon ganz schön gesagt. Man setzt sich intensiv mit seinen Ängsten anders auseinander. Also man versucht im Endeffekt Strategien abzubauen, die kurzfristig hilfreich sind, aber langfristig dazu führen, dass die Ängste bleiben und die Angst aushalten zu lernen.
Was ist mit dem Einsatz von Medikamenten?
Für Medikamente alleine gibt es nicht genug wissenschaftliche Belege. Es gibt wissenschaftliche Belege für Antidepressiva, selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer in Kombination mit Therapie, und für kognitive Verhaltenstherapie ist die wissenschaftliche Lage am besten untersucht.
Mhm. Ja. Die Sprechstunde heute mit dem Schwerpunktthema Hypochondrie oder Krankheitsangst. Dafür ist die Psychologin Anna Pohl von der Universität Köln bei mir im Studio. Und Sie können gerne zum Thema anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder eine E-Mail schreiben an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und das haben schon einige Hörerinnen und Hörer gemacht. Ein Hörer schreibt zum Beispiel mit einer Frage zu seiner über 70-jährigen Mutter. Bei ihr wurde eine wahnhafte Störung diagnostiziert und er findet, Krankheitsangst passt eigentlich besser und sei weit weniger stigmatisierend. Die Frage, sind die beiden Diagnosen so ähnlich, beziehungsweise worin besteht der Unterschied in Diagnose und Behandlung?
Tatsächlich ist der Übergang fließend zwischen beiden, und da kommt es auf die Einsicht an. Also wie stark bin ich davon überzeugt, diese Erkrankung zu haben? Und wenn ich 100%ig davon überzeugt bin und nicht davon abzubringen bin, dann ist es eher eine wahnhafte Störung. Und wenn der Überzeugungsgrad geringer ist, dann eher eine Krankheitsangst. Aber der Inhalt ist dann derselbe sozusagen.
Mhm. Gibt es andere psychische Störungen, die häufig mit Krankheitsangst einhergehen? Sie haben eben schon Depressionen erwähnt.
Ja, Depressionen tatsächlich, aber auch andere Angsterkrankungen, somatische Belastungsstörungen sind so die häufigsten, und da gibt es auch unterschiedliche Ansätze, wohin stecke ich eigentlich die Krankheitsangststörung? Hat das was mit Körperempfindung zu tun? Kommt es im Kapitel zu Körperbeschwerden oder kommt es eher zu Zwängen oder eher zu denen, ist es eine Angst? Und das wird viel diskutiert.
Ein weiterer Hörer fragt, gibt es einen Zuwachs von Hypochondrie durch die Corona-Pandemie und die damit einhergehende gesellschaftliche Verunsicherung?
Also es gibt keine Längsschnittuntersuchungen, die belegen, dass Corona Hypochondrie ausgelöst hat. Es gibt so Querschnittsbefragungen, mehrere von der Uni Mainz, von Caroline Sauer, Stefanie Jungmann, Anne-Kathrin Brescher. Und die konnten zeigen, dass höhere Krankheitsängstlichkeit mit höheren Pandemieängsten einhergegangen ist.
Mhm. Eine Hörerin schreibt, in unserer Familie ist eine genetische Veränderung festgestellt worden, die mit einem erhöhten Tumorrisiko einhergeht. Das hat zur Folge, dass man viele Vorsorgeuntersuchungen jährlich absolvieren muss, zum Beispiel Darm- oder Magenspiegelungen. Was kann ich tun, um mich hier vor einer übermäßigen Krankheitsangst zu schützen?
Also ich würde als erstes, wäre es mir wichtig zu sagen, dass das eine super schwierige Situation ist, die natürlicherweise mit stärkeren Ängsten einhergeht, und dass es auch eine Situation ist, in der man akzeptieren, lernen muss, mit diesen Ängsten irgendwie zu leben und umzugehen. Da fände ich es, glaube ich, gut, wenn man sich so ein bisschen selbst beobachtet. Vor welchen Untersuchungen hatte ich besonders starke Angst? Wann war eine Untersuchung vielleicht weniger Angstauslösung? Was habe ich anders gemacht, gedacht? Was waren andere Umstände? Und ansonsten finde ich es auch völlig legitim, sich Unterstützung zu suchen, weil das einfach schwierig ist und dass man mit guter Hilfe auch besser lernen kann, sozusagen mit diesen Ängsten, die aufkommen, umzugehen. Aber das Ängsteaufkommen ist klar.
Mhm. Dann vor der Nachrichtenpause noch kurz eine praktische Frage, die auch ein Hörer gestellt hat. Welche Therapieformen und wann erstattet eigentlich die Krankenkasse die Behandlung?
ja, die Krankenkasse erstattet die Behandlung, wenn ein behandlungsbedürftiges Störungsbild vorliegt, also ne, dass die Kriterien erfüllt sind und wenn quasi der Behandlungsplan gut ist sozusagen. Und da gibt es verschiedene Schulen, Therapiearten und Verhaltenstherapie, tiefenpsychologische Therapie, und das wird alles erstattet. Unter Umständen muss man begründen, wenn man innerhalb eines gewissen Zeitraums häufiger dieselbe Therapievariante macht, warum man glaubt, dass das wirksam ist.
Wir sprechen über das Thema Krankheitsangst oder Hypochondrie. Unser Gesprächsgast ist Anna Pohl, Psychologin und Leiterin der Ambulanz mit Schwerpunkt Krankheitsangst an der Universität Köln. Und bevor wir uns weiter Ihren Fragen widmen, schauen wir an dieser Stelle nochmal genauer auf die Ursachen von Krankheitsangst und die Mechanismen, wie Hypochondrie überhaupt entsteht. Zentral ist dabei die Körperwahrnehmung und wie die mit dem körperlichen und psychischen Wohlbefinden zusammenhängt und wie sie gestört wird, sodass eigentlich unproblematische Reize oder körperliche Prozesse als Bedrohung empfunden werden. Das erforscht Professor Michael Witthöft aus der Abteilung für klinische Psychologie, Psychotherapie und experimentelle Psychopathologie an der Universität Mainz. Vor der Sendung habe ich mit ihm telefoniert. Meine erste Frage war, was genau bedeutet Körperwahrnehmung eigentlich im wissenschaftlichen Sinn und wie entsteht sie?
Ja, wir sprechen im wissenschaftlichen Bereich auch von der sogenannten Interozeption. Das ist eigentlich eine Verbindung von zwei Begriffen, also Intero für innenliegend und Perzeption, also die Wahrnehmung oder das Aufnehmen von Signalen. Und was wir damit meinen, ist also die Wahrnehmung von Signalen aller Art, die innerhalb unseres Körpers entstehen, also wie zum Beispiel der eigene Herzschlag oder der Blutdruck oder auch Schmerzreize, wie jetzt ein Bauchschmerz oder ein Kopfschmerz oder auch unsere Lage, unsere Körperhaltung in jedem Moment, unsere Muskelspannung. All das sind Signale, die in unserem Körperinneren entstehen, die dann über Rezeptoren aus unserem Körper an das Gehirn weitergemeldet und dort verrechnet und verarbeitet werden und dann häufig eben auch in Verhaltensweisen münden. Also wenn wir durstig sind, Konsum von Flüssigkeiten beispielsweise, genau.
Wie hängt denn jetzt diese Körperwahrnehmung, die Sie geschildert haben, mit dem körperlichen und auch psychischen Wohlbefinden zusammen?
Ja, das ist ganz spannend. Also wir sehen eigentlich einen sehr engen Zusammenhang und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ihre Frage impliziert ja ein Stück weit eine Trennung zwischen körperlichen und psychischen Prozessen. Und wenn wir in die aktuelle psychologische, aber auch neurowissenschaftliche Forschung reinschauen, dann lässt sich diese Trennung eigentlich nicht aufrechterhalten. Das heißt, wir würden sagen, diese Trennung von Körper und Psyche ist eigentlich eine künstliche Trennung, die es so aus wissenschaftlicher Perspektive nicht gibt. Und deshalb hängen diese beiden Punkte eigentlich untrennbar miteinander zusammen. Das heißt, wenn wir körperliche Prozesse wahrnehmen, dann sind die ganz, ganz eng verknüpft auch mit emotionalen, mit gedanklichen Prozessen. Das heißt, wenn wir einen körperlichen Schmerzreiz spüren, dann geht der sofort auch mit Unbehagen einher. Und umgekehrt ist es aber auch so, wenn wir uns emotional angespannt, gestresst oder unbehaglich fühlen, dann verändert sich auch unsere Körperwahrnehmung. Also diese Wirkrichtung sehen wir in beide Richtungen gleichermaßen.
Sie haben ja auch selbst viel zum Thema Hypochondrie, Krankheitsangst geforscht. Was passiert dabei in Bezug eben auf die Wahrnehmung des eigenen Körpers?
Ja, das ist ganz spannend. Also auch hier dachte man lange Zeit, ja, Menschen mit pathologischen Krankheitsängsten, die fokussieren so oft und so eng auf ihren eigenen Körper und suchen den eigenen Körper ab nach möglichen Krankheitszeichen, dass man dachte, ne, diese Menschen haben eine ganz besonders gute körperliche Aufmerksamkeit eigentlich, weil sie sich mit dem Körper ständig beschäftigen. Und jetzt gibt es aber neue Forschungsbefunde, die zeigen, dass diese erhöhte körperliche Aufmerksamkeit eigentlich das Gegenteil bewirkt. Das heißt, Menschen sind plötzlich schlechter in der Lage, bestimmte körperliche Prozesse akkurat wahrzunehmen. Und das ist etwas, was natürlich sehr verunsichert und ein Stück weit ein paradoxer Prozess. Sie achten immer mehr auf ihren Körper. Und je mehr sie das tun, desto mehr werden sie verunsichert über das, was sie dort spüren und wahrnehmen. Das ist also hier ein Mechanismus, den aktuelle Forschungsarbeiten zutage fördern.
Ist das dann sozusagen eine Fehlinterpretation der eigenen körperlichen Äußerungen?
Das ist ein Stück weit eine Fehlinterpretation, vielleicht auch eine verzerrte Wahrnehmung. Was wir sehen, ist, dass bestimmte Körpersensationen also mit höherer Wahrscheinlichkeit als negativ interpretiert werden, auch als katastrophisierend wahrgenommen werden im Sinne von jetzt droht eine Katastrophe. Und ein Bild, was wir hier benutzen, ist manchmal so ein Bild wie so ein Feuermelder oder vielleicht auch ein Alarmsystem, was einfach extrem sensibel eingestellt ist und auch in vielen Fällen einen Alarm auslöst, wenn keine wirkliche Gefahr droht.
Sie haben jetzt eben von neuen Studienergebnissen gesprochen. Wenn wir da mal praktisch drauf schauen, wie lässt sich denn so ein Zusammenhang überhaupt studieren? Also wie lässt sich der auch experimentell nachweisen?
Ja, das sind Experimente, in denen wir versuchen, bestimmte körperliche Prozesse in diesem Bereich der Interozeption messbar zu machen. Wenn Sie beispielsweise an den eigenen Herzschlag denken, dann leiten wir in diesen Experimenten, während die Personen bei uns im Labor sind, ein EKG ab und bitten diese Personen gleichzeitig auf ihren Herzschlag zu achten, diesen Herzschlag zu zählen beispielsweise, und können dann die subjektive Wahrnehmung, das Zählen, vergleichen mit dem objektiven Befund, also das aufgezeichnete EKG. Und was man dort typischerweise sieht, ist, dass Menschen eigentlich nicht sehr gut in der Lage sind, diese körpereigenen Prozesse wie den eigenen Herzschlag oder auch den Blutdruck oder auch die Blutglucose beispielsweise wahrzunehmen. Also es ist ganz spannend. Es gibt hier eine Diskrepanz zwischen der Überzeugung, dass ich doch eigentlich meinen Körper relativ gut wahrnehmen kann zu jedem Zeitpunkt, und den objektiven Befunden. Also wenn Sie so möchten, ist es eine Art Illusion, dass wir viele körperliche Prozesse akkurat und gut wahrnehmen können.
Und diese Illusion, die ist dann sozusagen nochmal verschärft oder nochmal verzerrt bei Menschen, die unter besonders stark ausgeprägten Krankheitsängsten leiden?
Ja, wobei man da sagen muss, häufig, wie so oft, ist die Realität ein bisschen komplexer. Das heißt, wir sehen bei verschiedenen Menschen mit Hypochondrie unterschiedliche Verzerrungen. Also manche haben eine stärkere Illusion, dass sie bestimmte Dinge korrekt wahrnehmen können, und andere Personen sind extrem verunsichert. Die würden sagen, also ich habe ganz große Probleme, etwas wahrzunehmen, und ich bin ganz schlecht darin, Dinge wahrzunehmen. Das heißt, wir finden unterschiedliche Verzerrungen bei unterschiedlichen Patientinnen und Patienten.
Das heißt, die Ängste bei diesen Menschen haben dann eigentlich auch eine andere Grundlage. Einmal ist es vielleicht eine Überinterpretation und im anderen Fall vielleicht das Gefühl, ich habe gar nicht so genau Zugriff auf meine körperlichen Wahrnehmungen.
Richtig, genau. Und häufig ist eben dieser Körperfokus bei Menschen mit Hypochondrie auch geprägt durch einen sehr starken Wechsel zwischen Prozessen. Das heißt, das ist ein angstgesteuerter Prozess, der dann kurz auf bestimmte Körperregionen geht, die eben als pathologisch wahrgenommen werden. Dann geht die Aufmerksamkeit aber schnell auch wieder weg, wie Sie das bei anderen Angststörungen sehen, wenn ein phobisches Objekt, eine Spinne oder so beispielsweise, kurz in die Aufmerksamkeit gelangt, die Betroffenen dann aber Angst bekommen und versuchen, sich wieder davon abzuwenden. Das heißt, es ist ein sehr dynamischer Prozess aus Fokus auf ein phobisches Objekt und schnelle Abwendung wieder. Und diese schnelle Dynamik ist dann eben auch Teil des Problems, dass ich nicht in der Lage bin, länger bei bestimmten Sensationen zu verweilen und dadurch natürlich auch mein eigener Körper, jetzt am Beispiel Hypochondrie, auch ein Stück weit zu einem verbotenen Objekt führt, was mir ständig Angst bereitet.
Wenn wir nochmal einen Schritt zurücktreten, wie kommt es denn überhaupt zu so einer veränderten oder verzerrten Körperwahrnehmung?
Das ist letztlich eine Frage, die wissenschaftlich auch noch nicht komplett geklärt ist, weil wir eben auch noch kein allgemeingültiges Modell von Körperwahrnehmung oder Interozeption haben. Sie müssen sich vorstellen, Körperwahrnehmung, das sind zuallermeist Prozesse, die unbewusst, unwillkürlich ablaufen, und nur ein ganz geringer Teil dieser Prozesse gelangt in unsere bewusste Verarbeitung, das heißt, ist Gegenstand unseres Bewusstseins, aber ganz viele Prozesse laufen automatisch ab, und wir haben letztlich auch im Bereich Hypochondrie und Krankheitsängste die starke Vermutung, dass es gerade diese automatisierten Verarbeitungsprozesse sind, wo sich schon Veränderungen bei Patientinnen und Patienten ergeben, die erst im Nachhinein bewusst werden sozusagen. Und das macht es natürlich auch so schwierig, diese Prozesse zu verändern, sozusagen mit therapeutischen Mitteln.
Lässt sich denn die Körperwahrnehmung auch gezielt beeinflussen? Also dass denkbar wäre, dass man über das Beeinflussen der Körperwahrnehmung sozusagen auch therapeutisch auf die dahinterliegenden psychischen Probleme einwirken kann?
Genau, letztlich gibt es vielfältige therapeutische Möglichkeiten. Das eine ist, dass wir versuchen, gesunde Körperaufmerksamkeit zu fördern, indem wir beispielsweise Körperreisen einsetzen, Achtsamkeitsübungen einsetzen. Das heißt, wir gehen nicht den Weg, den man früher zum Teil therapeutisch gegangen ist und hat den Personen gesagt, sie sollen weniger auf ihren Körper achten, sondern wir würden versuchen, die gesunde Aufmerksamkeit auf gesunde körperliche Prozesse zu verstärken, eben durch diese Übungen oder auch durch körperliche Aktivität. Das ist natürlich auch etwas, wo Sie wieder in gesunden Kontakt mit Ihrem Körper kommen, dadurch, dass eine Reihe von körperlichen Sensationen entstehen, die eigentlich gesund sind. Genau.
Ursachen und Mechanismen hinter der Hypochondrie. Der Psychologe Michael Witthöft von der Universität Mainz über Körperwahrnehmung und Krankheitsangst. Und bei mir im Studio ist nach wie vor Dr. Anna Pohl, Psychologin und Leiterin der Ambulanz mit Schwerpunkt Krankheitsangst an der Universität Köln. Frau Pohl, Sie haben das Interview mit Ihrem Kollegen Michael Witthöft gerade mitgehört. Welche Rolle spielt denn Ihrer Einschätzung nach Krankheitsangst aktuell in der medizinischen und psychologischen Forschung? Was sind da aktuelle Fragen, die diskutiert und erforscht werden?
Ja, also ich habe den Eindruck, dass das Feld zunehmend stärker beforscht wird, so in den letzten Jahren, und dass es aber trotzdem um ganz grundlegende Sachen geht, ne? Also wie Herr Witthöft schon gesagt hat, eben darum, besser zu verstehen, wie das Störungsbild funktioniert, warum es aufrechterhalten wird, und dann eben daran anschließend, welche Verfahren sinnvoll sind, wie man die Behandlung anpassen kann. Es profitieren sehr viele Personen von Behandlung, also um die 2/3 Menschen wirklich bedeutsam, die in Therapie geben, aber es profitieren einige nicht und viele auch nicht ganz komplett. Und wir wollen das natürlich verbessern, und dann müssen wir das Wissen über Krankheitsängste erweitern.
Mhm. Am Telefon haben wir eine erste Hörerin, Frau Walter. Guten Morgen.
Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Pohl. Guten Morgen, Herr Pyritz.
Hallo, Frau Walter. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ja, Ihre Frage oder Ihr Erfahrungsbericht?
Genau, das hat indirekt vielleicht mit dem Thema Krankheitsangst zu tun,
ja.
Ganz direkt. Und zwar ist es so, dass ich mit Anfang, Mitte 30, das ist jetzt 5 bis 10 Jahre her, so genau weiß ich es gerade nicht, eine schwere Erkrankung erlebt habe selber. Also ich hatte eine Krebserkrankung, die ist inzwischen überstanden. Wie gesagt, ist ein paar Jahre her, ich bin immer noch in der Nachsorge, da ist alles fein. Ich habe allerdings erlebt, dass ich im Rahmen der Erkrankung und auch danach das Zutrauen in meinen Körper sehr stark verändert hat und dass mir das so ein bisschen abhanden gekommen ist. Mhm. Teile davon sind wieder da. Also ich habe keine Ängste, dass die Krankheit wieder aufhebt oder ähnliches. Da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. Aber ich bemerke das manchmal im Alltag, dass ich bestimmte Dinge, die ich früher einfach gemacht habe, mit so Ängsten besetzt sind. Das sind jetzt nicht Dinge, die ich jeden Tag tue, aber zum Beispiel so sportliche Verrichtungen. Wenn ich eine weitere Strecke überspringen möchte von einem Gegenstand auf einen anderen, wenn ich ein Salto springen möchte, ich muss dazu sagen, ich habe geturnt als Kind ganz lange im Verein. Das sind so Situationen, in denen relativ starke Ängste aufkommen. Genau, und das finde ich ein bisschen schade, und ich wüsste gerne von einer Expertin, wo kann sich das noch von alleine legen? Wie gesagt, das ist jetzt 5, 6, 7, 8 Jahre her. Oder was kann ich tun, um das noch zu verbessern?
Vielen Dank, Frau Walter. Für die Frage gebe ich gerne weiter an Frau Pohl. Ja, geht ja um das Thema Zutrauen, Vertrauen in den eigenen Körper. Gerade nach so einer Krankheitserfahrung haben wir ja im ersten Teil der Sendung auch drüber gesprochen.
Ja, Frau Walter, hallo, vielen Dank für Ihre Frage. Mich würde noch interessieren, was Sie befürchten, wenn Sie diese Salti machen würden, was dann passieren würde.
Das ist interessant. Ja, wahrscheinlich, dass ich mir irgendwas tue, dass ich meine körperliche Unversehrtheit quasi nicht beibehalte. Also ich überwinde mich ab und zu schon, das trotzdem zu machen, aber diese Ängste bleiben immer da. Also quasi kurz vorm Absprung habe ich einfach ganz tolle Angst, dass ich mir weh tue, dass ich mich verletze. Genau sowas. Ja.
Dass Sie sich verletzen könnten, wäre dann die Befürchtung. Und wie häufig probieren Sie das, dass Sie das machen, wenn Sie sagen ab und zu?
Also das mit den Salti, vielleicht durchschnittlich einmal im Jahr. Also ich vermeide das, mich zu bewegen, aber es ist so, dass ich in meinem Alltag keinen Sport treiben kann im Moment noch. Und deswegen ist es relativ selten. Genau, dass ich mich da konfrontiere.
Ja, also ich muss jetzt mal einschränkend sagen, dass ich wahrscheinlich mich mit dieser Sportart zu wenig auskenne, ne? Aber so aus meiner Sicht wäre so einmal im Jahr probieren, würde keine Angst abbauen, weil das zu selten ist, ne? Und was prinzipiell häufig ein guter Rat ist, ist tatsächlich, sich den Ängsten zu stellen. Da gibt es aber Unterschiede, wie man da dran geht, ne? Also man kann volle Pulle reingehen und den schwersten Dreifachsalto machen, und wenn man den ganz oft gemacht hat, hat, dann verliert man die Angst relativ schnell. Man kann aber auch so stufenweise vorgehen und sagen, okay, da gibt es vielleicht bestimmte Vorformen von diesen Körperübungen und ich taste mich damit ran und gewinne schrittweise mehr Vertrauen. Dann dauert es vielleicht ein bisschen länger. Wichtig ist häufig, sich genau diesen Ängsten auseinanderzusetzen. Und es geht schneller, je weniger Sicherheit ich schaffe. Es funktioniert aber auch, das schrittweise zu machen und sich das klein zu brechen, die Übung. Ne? Die Wiederholung macht dabei viel aus. Und auch dann zu beobachten, wann habe ich dann mehr oder weniger Angst? Was denke ich? Was tue ich vor und nach diesen Situationen? Und dann das zu machen, was tatsächlich langfristig hilft, die Angst zu reduzieren.
Okay, also sich konfrontieren im Wesentlichen und das auch häufiger.
Ja, genau.
Genau, und mit einer gewissen Systematik, okay.
Ja, und vielleicht aber so auf dem Weg, wie Sie das brauchen, das gut für Sie ist, wie man gut in den Sport wieder reinkommt. Also das können Sie sich auch so kleinbrechen, ne? wie das für Sie richtig ist. Und das haben Sie ja an ganz vielen Stellen, haben Sie das schon gemacht, ne? Und Sie klingen sehr positiv nach dieser schweren Erkrankungen und hatten sehr viele wahrscheinlich Erlebnisse nach Untersuchungen, die am Anfang vielleicht auch wahrscheinlich stärker angstbesetzt waren, als Sie es jetzt sind und so weiter. Und Sie haben das schon an ganz vielen Stellen, haben Sie das schon gemacht. Das heißt, Sie können da auf sich zurückgreifen und das weitermachen, wie Sie das schon kennen.
Ja, tatsächlich, da haben Sie recht, ja. Das ist zum Beispiel mit der Nachsorge, glaube ich, was viele Krebspatienten erleben, dass die ersten Male sehr, sehr unangenehm sind und dass man aber irgendwann damit besser umgehen kann.
Ja, und das liegt aber auch viel an Ihnen, wie Sie damit umgehen, dass das so ist. Ne? Also man kann verschiedentlich umgehen, manche Sachen helfen nicht unbedingt und da braucht man auch mal Unterstützung von außen und so weiter. Aber Sie haben das ja anscheinend geschafft, das so gut zu bewältigen und diese Strategien will ich wieder einsetzen.
Frau Walter, vielen Dank für Ihren Anruf. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, ein Hörer aus der Nähe von Freiburg. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie alle in die Runde.
Wir grüßen Sie zurück. Ja, Sie leiden unter Krankheitsangst und möchten darüber berichten, was Ihnen dagegen hilft, was Sie gefunden haben, was Ihnen hilft.
Genau, die Hypochondrie ist mir also absolut vertraut. Ich bin 67 und eigentlich lebensbegleitend. Also ich kenne die Symptome und ich leide auch darunter. Was mir hilft, ganz klar, das ist mein Radsport, Rennrad und Mountainbike. Ich mache das 1 bis 2 Mal die Woche, fahre eigentlich immer dieselbe Strecke oder oft dieselbe Strecke und führe darüber Buch. Und ich merke also genau, wenn ich so fit bin und quasi mein Leistungspotenzial abrufen kann, wenn das also konstant bleibt. Natürlich mit den Jahren ist das immer ein bisschen weniger geworden, klar. Ja. Aber wenn das soweit konstant bleibt, dann beruhigt mich das. Das ist für mich ja im Prinzip so salopp ausgedrückt wie ein Besuch beim Arzt, so eine Art Monitoring. Und das ist ja wie eine kleine Therapie gegen diese Hypochondrie. Und ja, das bestätigt im Prinzip auch das, was die Hörerin zuvor auch gesagt hat. Ein zweiter Punkt, der mir auf dem Herzen liegt und der mich natürlich auch belastet, ist, dass natürlich die Hypochondrie, wenn ich sie weitergehe, also wenn ich darüber spreche mit meiner Frau, mit meinem Umfeld, das kann natürlich die Leute runterziehen in einer gewissen Weise, weil die kennen das und sagen dann, naja, jetzt schon wieder, trotz allem Verständnis ist mir bewusst, dass ich hier also schon auch mit Empathie und mit viel Empathie meinem Umfeld hier gegenüber mich zeigen muss und also die Sache auch nicht übertreiben sollte.
Ganz herzlichen Dank für den Anruf. Das sind zwei wichtige und interessante Aspekte, die Sie nochmal angesprochen haben. Ordnen wir zusammen mit Frau Pohl nochmal ein. Der erste, Sport, hat Herr Wittöft im Interview auch angesprochen und dabei vielleicht auch eine gewisse Regelmäßigkeit, Konstanz in Route und Ablauf.
Ja, also vielen Dank, dass Sie das geschildert haben und das ist super, dass Sie das für sich gefunden haben. Sport, glaube ich, hilft ja auf verschiedenen Wegen. Ne? Einmal, wie es schon angeklungen ist, sozusagen eine positive Körpererfahrung zu machen, dass der Körper stark sein kann, ne? Dass ich fit bin, was Sie auch gesagt haben, ne? Ich möchte fit sein. Und dann wirkt es natürlich auch entgegen körperlicher Erregung, also entspannend. Ne? Und das heißt auch, dass ich dann weniger Symptome habe, wenn ich jetzt quasi körperlich stärker erregt bin oder gestresster bin, dann habe ich mehr Körperempfindung und ne? Wenn man viel Sport regelmäßig macht, schläft man besser, ist man per se etwas ruhiger. Ne? Da hat das auch sicherlich eine Auswirkung. Was mir so aufgefallen ist, ist nochmal sozusagen, dass es ja die Annahme auch gibt, ich muss diese Fitness in dieser Konstanz halten. Ne? Und da ist es so aus meiner Sicht, ja, das verändert sich. Ne? Man kann sich verletzen oder wenn man älter wird, ne? Das haben Sie schon gesagt, das ist gut, aber es baut so ein bisschen ab. Und wie gehe ich dann damit um? Ne? Das ist dann wichtig, für sich auch einen Weg zu finden, damit flexibel zu bleiben. Also, dass es quasi nicht diesen Cut-off gibt, ich muss es jetzt 6-mal die Woche in der Intensität machen und dann dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip. Sondern dass man da auch flexibel bleibt. Also zu viel kann dann manchmal auch wieder ein bisschen schwierig werden unter Umständen.
Der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, betrifft das soziale Umfeld. Welche Rolle kommt dem sozialen Umfeld zu und vielleicht auch der Perspektive, die Menschen, die unter Krankheitsangst leiden, dann auf sich selber in diesem Umfeld haben?
Ja, das ist sehr schön beschrieben worden und auch typischerweise so, dass Personen wollen ja helfen, ne? Also Partner, Partnerin, Familie, medizinisches Fachpersonal und versuchen in einer bestimmten Form zu beruhigen. Und das funktioniert kurzfristig, aber nicht langfristig. Und irgendwann werden die hilflos und dann manchmal auch genervt. Und die Patientinnen mit Krankheitsängsten fühlen sich dann nicht verstanden. Das kann problematisch werden.
Ja. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an den Hörer aus der Nähe von Freiburg. Und ich würde gern Herrn Göttert mit ins Gespräch reinnehmen. Ein weiterer Hörer, der angerufen hat, weil Herr Göttert, bei Ihnen geht es genau um dieses Thema. Wie soll ich mich oder wie sollen sich Angehörige verhalten, wenn sie im Umfeld Familienangehörige oder Freunde haben, die unter Krankheitsangst leiden?
Richtig. Ja, das beschäftigt mich. Wie direkt oder indirekt kann man das ansprechen? Welche Fehler kann man dabei machen und sollte man möglichst vermeiden?
Prima, danke für die Frage, Frau Pohl.
Also meinen Sie, ja, die Krankheitsangst anzusprechen?
Ja.
Ja, also ich gehe immer den transparenten Weg schon sehr direkt ansprechen. Und zwar finde ich das total wichtig, dass man die Person in dem Leid irgendwie erkennt und versteht auch, ne? Weil starke Angst zu haben ist super beeinträchtigend, ne? Und das Gefühl anzusprechen kann man ja so. Und dann sagen, okay, wenn ich versuche, dich zu beruhigen und dir sage, da ist nichts, dann hilft es nicht, weil übermorgen hast du wieder dieselben Ängste und das machen wir jetzt schon seit einem Dreivierteljahr. Also lasse ich das jetzt, weil ich weiß, es ist nicht hilfreich und das ist für uns beide nicht gut. Weil ich hilflos werde, werde ich irgendwann genervt und das möchte ich nicht, das steht dann zwischen uns. Ich verstehe es, dass dir damit schlecht geht, aber das Gespräch in dieser Weise mit dir zu führen, bringt nichts, deswegen unterlasse ich das.
Herr Göttert, vielen, vielen Dank für die Frage. Ich würde noch die weitere Frage anschließen. Was sind denn häufige Fehlschlüsse und Vorurteile, die Menschen mit Hypochondrie aus ihrem Umfeld begegnen?
Ja, das hat ja manchmal sowas quasi ja irgendwie Lächerliches. Ne? Ich bin überzogen, ich reagiere übertrieben, die Wahrnehmung ist nicht echt und Personen können prinzipiell ihren Körper gut wahrnehmen und Personen mit Hypochondrie oder Krankheitsängsten können das eben nicht. Und das stimmt nicht. Die meisten Personen können ihren Körper nicht so gut wahrnehmen. Viele Symptome, die beim Allgemeinarzt abgeklärt werden, bleiben medizinisch nicht erklärt. Ungefähr ein Drittel aller Symptome, das ist also eher landläufig typisch. Und und unser Gehirn konstruiert unsere Wahrnehmung und unsere Wahrnehmung ist echt. Und ich mache das manchmal in so einem Läusebeispiel fest. Also viele Personen verstehen nicht, wie man sozusagen so eine schwere Erkrankung befürchten kann, wenn man die nicht hat. Aber viele kennen das, wenn das Kind aus der Kita kommt und in der Kita gibt es Läuse, dass es auf einmal auf dem Kopf juckt. Und diese Wahrnehmung hat man auch sozusagen. Ne? Und es gibt eben Wahrnehmungen, die können verzerrt werden und die sollten auch ernst genommen werden.
Welche Rolle kommt denn der Selbsthilfe vielleicht auch bei Hypochondrie zu?
Ja, es gibt tatsächlich, kenne ich nicht, viele Selbsthilfegruppen. Wir haben in unserer Ambulanz allerdings ein Gruppenformat in der Behandlung und da profitieren die PatientInnen sehr davon, vor allen Dingen zu sehen, ich bin damit nicht alleine, sondern das sind Phänomene, das betrifft andere auch und die reagieren ähnlich darauf. Das ist sehr erleichternd tatsächlich.
Das war die Sprechstunde heute zum Thema Krankheitsangst der Hypochondrie. Vielen Dank an unsere heutige Expertin Anna Pohl, Psychologin und Leiterin der Ambulanz mit Schwerpunkt Krankheitsangst an der Universität Köln. Danke, Frau Pohl, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Herr Püritz.
Danke, dass Sie hier waren. In der nächsten Sprechstunde am kommenden Dienstag geht es dann um das Thema Hirntumor. Mehr Wissenschaft können Sie schon heute Nachmittag ab 16.35 Uhr in der Sendung Forschung aktuell hören. Mein Name ist Lennart Püritz. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.